Der NetBib-Podcast Ausgabe 58 meldet sich in Ihrem Gehörgang. Hier ist Christian Splies am Mikrofon. Und bevor wir in die Themen der letzten Woche starten, die sich im NetBib-Blog angesammelt haben, log.netbib.de ist immer noch die URL, worunter Sie dieses wunderbare, kleine, feine Wissenschaftsblog finden, möchte ich zu Beginn ja nochmal etwas richtigstellen. Marius Zierold war es natürlich, der in der letzten Ausgabe über das Dresdner Projekt geblockt hat und nicht Markus. Da war Herr Freud ein wenig mit im Spiel und auch die Tatsache, dass man halt anstelle eines Buchstabens auch ein nettes kleines Sternchen in seinem Nickname hat. Nun ja, mag da ein wenig mitgespielt haben. Ansonsten stürzen wir uns jetzt mal ohne Verzug in die Themen, die sich da angesammelt haben, in dieser der letzten Woche. Der Stern hatte einen Artikel über Oliver Kahn. Bekanntlich ist dieser ja sozusagen zurückgetreten, hat seine Fußball-Profikarriere beendet und der Stern bzw. Erik Wegener im Footage-Fußballblog des Sterns hat sich mal angeschaut, was Oliver Kahn so in Zukunft machen könnte. Und er meinte ja, vielleicht könnte er dann in Zukunft aus seinem wunderbaren Buch vorlesen. Das nennt sich Ich. Erfolg kommt von innen, ist im Riva Verlag erschienen, hat 352 Seiten. Erik Wegener findet, dass das Buch sehr lesenswert sei, vor allem sei es gut konsumierbar, was bei dem enormen Umfang nun nicht unwichtig sei. Da hat er durchaus recht, 352 Seiten sind für den einen oder anderen schon mal ein Hindernis. Warum, fragt er, hat sich der dicke Schmöker denn mittlerweile 84.000 Mal verkauft? Ich könnte darauf die Antwort geben, na gut, da steht Oliver Kahn drauf, na gut, er meint, es sei relativ authentisch. Wenn man bedenkt, was sich für ein Bockmist am Pseudo-Ratgeberliteratur auf den Büchertischen der Republik stapelt, hier rede wenigstens einer, der wirklich was erreicht habe, der zig Drucksituationen und Krisen durchgestanden habe. Im Buch redet Kahn offenbar auch über wirkungsvolle innere Dialoge. Er erklärt, wie man mit Niederlagen umgehen sollte, individuelle Schlüsse ziehen. Ach, und er sage, wie man einen Burnout vermeiden könne. Wer Erfolg anstrebe, im geschäftlichen wie im privaten Leben, dem würde die Lektüre weiterbringen. Jeder könne seinen Nutzen draus ziehen, ob er nun Marketingmanager, Hotelchef, Friseurin, Chemielaborantin, Maler, Versicherungskaufmann oder Grafikdesigner sei. Andy Herzog habe während der EM ein Interview gegeben und da habe man erkannt, Herzog, der verspielte Alpenmaradona, habe Kahn immer noch nicht verstanden. Wer das Buch von Oliver Kahn lese, wird ihn verstehen. Allerdings hat das Werk dann auch Schwächen, meint Erik Wegener beim Stern. Zum Beispiel kommen die plakativen Kapitelzusammenfassungen namens Quick Check oft allzu banal daher. Die neuen Motivationsregeln sind auch nicht so ganz nachzuvollziehen, die er da aufstellt. Und hier und da holpere es dann doch ein wenig. Wenn Oliver Kahn Definitionen aus dem manchmal fehlerhaften Weblexikon Wikipedia übernimmt, wirke das Ganze ein wenig wie Kindergartenphilosophie. Sei es drum, gekauft werden wird sowieso. Wer sich also dafür interessiert, der sollte das dann auch mal tun. Ich, Erfolg kommt von innen, Motivationsbuch von Oliver Kahn. Und in Zukunft könnte er damit ja seinen Lebensunterhalt gestalten, indem er einfach durch jede kleinere Stadtbibliothek tingelt und aus seinem Buch vorliest. Du liest gerne über den Fortschritt der Wissenschaft. Dich interessieren die Hintergründe und nicht nur die Pressemitteilungen. Auf Research Blogging findest du Blog-Einträge, die ausschließlich über peer-reviewte Forschungsartikel berichten, jetzt auch auf Deutsch. So beginnt die offizielle Pressemitteilung des Dienst Research Blogging, researchblogging.org. Vielleicht hätte man ja mal für den nicht so ganz firmen Leser nochmal erklären können, was ein Peer-Review ist, aber wozu hat man die Wikipedia, da steht's ja auch drin. Der Vorteil dieses Dienstes ist es, Beiträge über peer-reviewte Forschungsartikel speziell verlinken zu können für die Blogger und so kann man einerseits die Zahl der Leser erhöhen. Wissenschaftlich interessierte Blogleser können dann im Gegenzug gezielt nach Blogposts über wissenschaftliche Publikationen suchen. So mal kurz gefasst, das Ganze, was sich so an Vorteilen bietet. Das sind momentan 400 registrierte Blogs, die bei researchblogging.org dabei sind. Also der Leser kann die Blogbeiträge auf der Researchblogging-Seite thematisch filtern, immerhin schon mal was, oder sich der Reihe nach alle Beiträge von den momentan rund 400 registrierten Blogs durchlesen. Ich vermute mal, wenn man dann auf das einzelne Blog kommt, dann kann man sich das auch einzeln per RSS-Feed abonnieren. Sollte man ja tun können. Und seit dem 2.9. gibt es das Ganze jetzt auch für deutsche Autoren, also Autoren, die auf Deutsch über wissenschaftliche Themen bloggen und in den Beiträgen mal hin und wieder publizierte Papers zitieren. Sprich, wir könnten das NetMap-Blog da rein theoretisch auch mal anmelden. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob es da wirklich was bringt. Die vier Vorteile, die herausgestellt werden, sind, dass es ein Logo gibt. Und zwar kann man ein Logo in den jeweiligen Blogbeitrag reinfügen, wenn man möchte. Das heißt dann, dieser Blogbeitrag ist einerseits also tatsächlich wissenschaftlich und er ist peer-reviewed und das Ganze ist dann so eine Art Qualitätssiegel. Ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt so bringt als Motivation, ehrlich gestanden. Zweiter Vorteil ist dann natürlich die Aggregierung auf der Research Blogging Webseite, weil je mehr sichtbar das Weblog ist, desto mehr Leser erreicht man natürlich und dann eventuell bleibt der ein oder andere Leser ja auch komplett mal fürs Blog hängen. Dann gibt es die hervorragenden Recherchemöglichkeiten nach Blogbeiträgen und qualifizierten Meinungen zu aktuellen Forschungsthemen und Publikationen auf der Webseite von researchblogging.org. Und Wissenschaftler, die höchst sporadisch bloggen, haben dann nicht das Gefühl, ins Nirvana zu schreiben, sondern werden durch Research-Blogging sofort von einer wissenschaftlich interessierten Lesergemeinde wahrgenommen. Das scheint dann ja auch eher auf die deutschen Wissenschaftler zuzutreffen. Ja, so manchmal hat man so den Eindruck, das ist noch nicht so ganz angekommen. Das Thema Bloggen und Wissenschaftler und wer sich darüber informieren will, man kann natürlich mal einen Blick in die Themenübersicht dieses Podcastes werfen, da haben wir das Ganze nämlich verlinkt. Oder schaut einfach mal direkt vorbei, www.researchblogging.org. Da kann man sich dann nochmal genauer informieren, wie das Ganze dann vonstatten geht. Cardiff ist eigentlich eine wunderbare, hübsche und schöne Stadt. Das kann ich sagen, obwohl ich noch nie da gewesen bin, denn bei der Serie Torchwood gibt's immer wunderbare Übersichtsaufnahmen à la Google Earth. Da wird dann auch richtig reingezoomt, bis man dann auf dem wunderbaren Ort der Handlung ist. Cardiff ist aber jetzt nicht wegen der Verwandtschaft zu Doctor Who in diesem Podcast, das wäre dann nochmal ein anderes Thema, sondern weil das Cardiff City Council in die Schlagzeilen geraten ist. Und zwar planen die, richtige Rare Books aus dem 15. Jahrhundert zu verkaufen, um eine Lücke im Etat zu schließen. Die Bibliothek in Cardiff wird nämlich nochmal neu gebaut, die Public Library. Da sind offensichtlich ein bisschen so Finanzierungsschwierigkeiten aufgetreten und die hofft man offensichtlich dadurch schließen zu können oder beseitigen zu können, indem man einfach mal einige Bücher verkauft. Listen sind schon vorbereitet und zwar Bonhams in London wird sich der Sache annehmen und das Ganze wird am Ende des Jahres stattfinden. Jetzt gibt's natürlich Widerstand dagegen und zwar die Cardiff Heritage Friends sind gegründet worden, die eben halt das Council nochmal beknien sozusagen, dass sie doch bitte schön von diesem Verkauf Abstand nehmen sollen, denn Cardiff ist die einzige Stadt in den UK, die weder eine nationale Bibliothek noch ein nationales Archiv hat. Das heißt, wenn man diese Wiegendrucke aus dem 15. Jahrhundert eben halt verkauft, dann ist man sozusagen geschichtslos und das kann ja eigentlich nicht der Sinn einer Public Library sein in den UK. Die Cardiff Heritage Friends werden auch nochmal gucken, ob sie rechtliche Schritte gegen den Verkauf einlegen können, um eben halt das Ganze zu stoppen. Was die Gruppe natürlich auch nochmal besonders aufregt, ist, dass es offenbar von Seiten des Cardiff City Council so überhaupt keine Kommunikation darüber gegeben hat. Also man hat weder die Einwohner selber gefragt, noch hat man irgendwelche Wissenschaftler gefragt oder gar andere Bibliotheken, um eben halt, ja, vielleicht auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen für den Bestand, den man hat. Man glaubt, dass einige in... ja, Councillors im City Council überhaupt nicht wissen, dass da eben halt momentan sozusagen das Erbe von Cardiff verscherbelt werden soll. Um mal Mr. Sion Tudo zu zitieren, der auch in dieser Freundesgruppe mit aktiv ist, The idea of selling a heritage collection such as this is a national scandal and brings shame to the city and its councillors. In short, this is a classic example of cultural incompetence. Und ich glaube, da müssen wir nichts weiter hinzufügen. Den Link zu diesem Artikel und zu den weiteren Entwicklungen, den haben wir in der Themenübersicht des Podcasts bereitgestellt. Einen Anschaffungsvorschlag der besonderen Art hat Edlef Stabenow. Und zwar geht es um die CD. Das ist bekanntlich das Magazin für Computertechnik. Wer die aktuelle Ausgabe noch nicht hat, das Heft 19 vom 01.09.2008, sollte es sich vielleicht nochmal besorgen. Vor allem, wenn man momentan viel mit Bildern zu tun hat. Es gibt nämlich einen Fotoworkshop mit vielen Tipps und da ist auch eine CD mit bei, eine der wunderbaren Softwarezusammenstellungen, die die CT ab und an hat. Und da sind dann einige der vorgestellten Programme mit dabei. Und Edlef lenkt das Augenmerk nochmal ganz besonders auf das Programm Snagit. Das ist in der Version 7.5 mit auf der CD. Aktuell ist die Version 9. Und mit Snagit kann man sehr einfach schöne Screenshots erstellen. Das kann man natürlich mit anderen Programmen auch. Und diese können dann auf vielfache Art und Weise weiterverarbeitet werden. Edlef verwendet es schon lange, eben halt zurzeit Version 7. Und die Optionen sind fast so umfangreich wie in einem Zeichenprogramm. Außerdem kann man damit diese wunderbaren abgerissenen Kanten erzeugen. Also dann sieht der Screenshot so aus, als hätte ihn man gerade aus einer Zeitung ausgerissen. Sie kennen den Effekt sicherlich, haben wir im Netbook auch schon mal angewendet und der ist auch sehr gut angekommen. Das aktuelle Heft kostet 3,30 Euro. Wenn Sie also viel mit Fotos zu tun haben, wenn Sie ein bisschen Ihr Wissen darüber erweitern wollen, was man alles so machen kann und wenn Sie das Programm Snagit unbedingt jetzt haben wollen, weil Sie sagen, abgerissene Kanten finden wir auch total toll, dann eilen Sie an den Kiosk, noch ist es nicht zu spät, sich die Ausgabe Nummer 19 vom 01.09.2008 zu besorgen. Das Portal Research in Germany hat einen Relaunch erfahren. Das gibt es auch auf Deutsch und Jürgen Plieninger hat sich das Ganze angesehen und hat gemeint, naja, also irgendwie ist das wohl nicht so ganz das Wahre. Ein Zitat aus der Pressemeldung. Mit dem Portal möchten wir Ihnen die wichtigsten Forschungsbereiche in Deutschland vorstellen und Sie einladen, das Land der Ideen zu erkunden. Die Forschungseinrichtungen freuen sich, von Ihnen zu hören und mit Ihnen über gemeinsame Kooperationen zu sprechen. Klingt ja auf den ersten Blick ganz, ganz, ganz toll. Aber Jürgen ist dann nochmal in die Tiefe gegangen und hat sich ja das von der Seite der Sozial- und Geisteswissenschaften angesehen und kommt zu dem Fazit, die gibt's da gar nicht. Sie sind weder als Institution vorhanden, noch irgendwie als Thema. In der Forschung offensichtlich also nicht relevant, ganz gleich, ob man nach renommierten Institutionen wie Stiftung Wissenschaft und Politik, DIE oder GIGA sucht. Ganze Wissenschaften finden ganz einfach nicht statt. Wie zum Beispiel Geschichte oder Soziologie und auch Themen und Methoden wie die empirische Sozialforschung sind ausgeblendet. Jürgen meint, das ist ja wunderbar. Den Sarkasmus kann man sich jetzt denken. Kann man die entsprechenden Bereiche dann ja wohl komplett schon mal abwickeln, weil wir brauchen ja irgendwie Forschungskräfte im Bereich von Mathematik und technischen Berufe und gar Sozialgeisteswissenschaften, wozu brauchen wir sie? Ja, die Anmerkung ist dann auch nur noch eine Marginalie von Jürgen, dass es oberpeinlich ist, wenn die Metasuche in einem zentralen Portal eines der größten Industrieländer noch nicht einmal die Recherche nach Composita beherrscht. Das heißt, wenn man nach Global Governance sucht zum Beispiel oder Stiftung Wissenschaft und Politik, findet man nichts. Die Ergebnismengen werden infolgedessen halt so aufgebläht, dass man entweder Zeit beim Durchblättern der Ergebnisse verliert oder eben halt gar nichts damit anfangen könne. Sollte man den baden-württembergischen Werbespruch »Wir können alles außer Hochdeutsch zweckentfremden in« »Wir können alles außer uns nach außen richtig darstellen«? Gute Frage. Immerhin ist es der Relaunch dieser Seite, gibt Jürgen zu bedenken, und da hätte man ja außer am Layout auch schon mal vielleicht mal an den inneren Werten basteln können. Das Portal finden Sie unter www.research-in-germany.de und wenn Sie da eine E-Mail finden, wenn da irgendjemand verantwortlich ist, können Sie ihm ja mal vielleicht ganz leise, dezent andeuten, dass da ganze Wissenschaften ganz einfach nicht existieren. Die positive Meldung vielleicht mal zuerst. Die Wahler Gemeindebücherei prosperiert, funktioniert hervorragend, wird sehr toll genutzt Und ist überhaupt sehr gut bei den Bürgern offenbar angekommen, denn nach 2 Jahren nach der Wiedereröffnung platzt sie schon wieder aus allen Nähten. Büchereileiter Peter Schrey hatte sich deshalb im Namen des ganzen Teams an die Marktgemeinde gewandt. Durch die rapide gestiegenen Leserzahlen ist der einzige zurzeit vorhandene PC-Arbeitsplatz während der Auslandszeiten vollständig ausgelastet. Das heißt, man möchte natürlich noch irgendwie einen PC dazu haben. Telefonisch eingehende Verlängerungswünsche, Vorbestellungen und die Recherchen könnten nicht oder zumindest nicht sofort bearbeitet werden. Und das beeinträchtigt natürlich den laufenden Auslandbetrieb, kritisiert der Direktor. Das Team der Stadtbücherei wünscht sich also einen zweiten netzwerkfähigen Rechner sowie eine weitere Lizenz für das verwendete Computerprogramm. Was ich ganz erstaunlich finde, ist ja, dass das Ganze 2.600 € kosten wird. Wer jetzt denkt, dass der Großteil des Geldes auf den neuen Rechner fällt, der irrt sich. 2.000 € alleine kostet die Programmlizenz, 500 € kostet dann der neue Rechner. Der Rat der Stadt hat gesagt, ja, wir sehen ja ein, ist ja wunderbar, die Auslandszahlen und die Besucherzahlen schnellen in die Höhe, aber nun ja, sagen wir, der Rat meinte, man kauft das Teil, also man kauft die Lizenz natürlich, aber erst 2009, aber dann gleich im Januar. Genau. Denn, erstens muss das Büchereiteam nicht irgendwie so lange drauf warten und zweitens, wir ahnen es natürlich, was der zweite Grund ist, offensichtlich hat man da im laufenden Etat keine Mittel mehr. An dieser Stelle möchte ich dann nochmal kurz daran erinnern, dass es jede Menge wunderbare Bibliothekssysteme gibt, die Open Source sind und für die man dann vielleicht auch nicht unbedingt 2.000 € investieren muss. Ich frage mich auch gerade, welches System das sein könnte. 2.000 € finde ich auch ein bisschen hoch. Na gut, also wie gesagt, es gibt auch jede Menge Alternativen. Falls Sie gerade dabei sein sollten, zu überlegen, okay, welches Programm kaufen wir, schauen Sie sich mal ein bisschen um. Koha zum Beispiel oder OpenBib ist ja so eine wunderbare Alternative zu Programmen, die jede Menge Geld kosten und dann Probleme machen, wenn man einen zweiten PC haben möchte. Der Nationale Aktionstag zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes war in dieser Woche ein Aktionstag, der seit 2005 jährlich veranstaltet wird. Anlass war damals der Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, das dann natürlich das Auge der Öffentlichkeit nochmal ein bisschen auf diese Problematik Bücherrestauration eben halt gelenkt hat. Michael Knoche, der Direktor der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek, meint gegenüber der Frankfurter Rundschau, dass in Deutschland historische Schriftstücke wie Bücher, Noten und Handschriften immer noch zu selten restauriert werden. Statt die Werke lediglich zu digitalisieren, um sie zu nutzen, sollte man mehr Geld für den Erhalt der Originale aufwenden. Der Wert der Originale mache sich nicht alleine am Inhalt fest. Für das wissenschaftliche Verstehen ist die Einheit von Inhalt und Überlieferungsform, also von Papier, Satz, Druck und Einband, ebenso wichtig. Knoche mahnte im FR-Artikel, man sollte dem Trend nach rein elektronischer Erfassung nicht völlig erliegen und die vom Zerfall bedrohten Dokumente nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Anders als bei historischen Büchern droht wertvollen Musikalien nicht so sehr der Zerfall des Papiers, weil die meisten noch aus Zeiten stammen, als das problematische, säurehaltige Papier noch gar nicht existierte. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das Papier von Notenhandschriften, meint Knocher, etwa aus dem 18. Jahrhundert, ist sehr robust, aber, und jetzt kommt natürlich der Pferdefuß dabei, es geht um die Einbände. Die sind sehr oft angegriffen, weil sie von Musikern häufig und meist in großer Hektik gebraucht wurden. Eine weitere Gefahr besteht durch Tintenfraß. Die zum Beispiel von Komponist Johann Sebastian Bach verwendete Eisengallustinte setzt im Lauf der Zeit Schwefelsäure frei und zerstört das Papier. Und solche Restaurierungen sind natürlich sehr zeitaufwendig und sehr teuer. Nach Jahrzehnten einer aus Sicht Knoches rein auf die Digitalisierung der alten Schriften ausgerichteten Arbeit der Bibliothekare ist aber mittlerweile ein Umdenken zu spüren, ein kleiner Bewusstseinswandel, wie er der FR gegenüber sagte. In der Politik wird das Problem der lange vernachlässigten konservatorischen Arbeit wahrgenommen, es hapere aber noch an einer konkreten Umsetzung, meinte Knoche. Während ich mich auf die Themen des NetBib-Podcasts vorbereitet habe, habe ich natürlich ab und an auch nochmal in meinen Twitter-Account geguckt und da kam dann eine Meldung, die mich dann veranlasst hat, das Thema der Künstlersozialkasse in den Schwerpunkt mit reinzunehmen für diesen Podcast. Und zwar geht es darum, dass die Künstlersozialkasse im Bundesrat eben halt abgeschafft werden soll, beziehungsweise am 19. September plant der Bundesrat einen Beschluss zur Abschaffung der Künstlersozialversicherung. Wenn die Künstlersozialkasse tatsächlich abgeschafft würde, wäre dies nach Auffassung des Verbandes Deutscher Schriftsteller, VS, für das kreative Potenzial Künstler und Medienschaffenden ein Rückfall in mittelalterliche Zustände. Die Kulturproduktion in der Bundesrepublik würde irreparabel beschädigt. Verdi hat auch schon eingehend protestiert und Frank Wernicke hat sich dazu Wort gemeldet, die am 8.9. von 4 Ausschüssen des Bundesrats beschlossene Empfehlung zur Abschaffung der Künstlersozialkasse ist ein Schlag ins Gesicht aller freiberuflichen Kultur- und Medienschaffenden in diesem Land. Hintergrund des Ganzen: mehrere Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen und Hessen, wollen eben halt am 19. September einen Beschluss zur Abschaffung der Künstlersozialversicherung fassen. Das Pikante dabei: das Künstlersozialversicherungsgesetz wurde erst im vergangenen Jahr reformiert. Momentan sind rund 160.000 Kultur- und Medienschaffer sozial dort abgesichert. Und diese Reformierung im letzten Jahr war ein Schritt, der auch im politischen Raum als Stärkung und Absicherung eben halt begrüßt wurde. Ein Kern der Reform war im letzten Jahr: Unternehmen werden regelmäßigen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass alle den seit 1983 gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag zur sozialen Sicherung der von ihnen beauftragten Künstler und Medienschaffenden überhaupt leisten. Unternehmen, die sich über Jahre an Zahlungen vorbeigedrückt hätten, forderten jetzt die Legalisierung eines Rückzugs aus der unternehmerischen Verantwortung. So sieht Verdi das. Und der Verdi-Vize Frank Wernicke forderte halt die Unternehmen auf, über sozialverträgliche, medien- und kulturpolitisch verantwortliche Wege zum Abbau bürokratischer Hemmnisse nachzudenken. Ein bereits offenstehender Weg, den hat er auch schon genannt, das wäre die Gründung sogenannter Ausgleichsvereinigungen durch Unternehmen, die Verbände. So könnte man der Abgabepflicht völlig unbürokratisch nachkommen und einige Branchen würden das ja auch bereits seit Jahrzehnten erfolgreich praktizieren. Der Deutsche Kulturrat hat dazu auch nochmal Stellung bezogen und hat heute am 9.9. dann eine Pressemitteilung rausgeschickt. Und zwar ist er relativ bestürzt darüber, dass die Künstlersozialversicherung abgeschafft werden soll. Und das Ganze ist offenbar auch gar nicht mal allzu offensichtlich. Denn das Ganze findet man in der Bundesratdrucksache 558-1-08 vom 8.9. Und zwar klammheimlich versteckt im Entwurf des dritten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft. Und der Bundesrat fordert, steht da drin, dass die Künstlersozialversicherung abgeschafft oder unternehmerfreundlich reformiert wird. Immerhin hat sich Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen dagegen gewendet. Bayern, Berlin und das Saarland haben sich enthalten. Und wie gesagt, 19.09. ist der Termin für das Ganze im Bundesrat. Und der Deutsche Kulturrat fordert die Ministerpräsidenten der Länder auf, bei der Bundesratssitzung halt die Kulturverantwortung ernst zu nehmen und der Empfehlung halt nicht zuzustimmen. Nochmal, die Künstlersozialversicherung ist eine kultur- und sozialpolitische Errungenschaft. Sie abzuschaffen würde bedeuten, dass die Mehrzahl der Künstler weder eine Krankenversicherung haben, noch eine Pflegeversicherung oder eine Rentenversicherung haben würden. Und beim durchschnittlichen Jahreseinkommen von 12.616 Euro ist eine private Absicherung einfach nicht möglich. Das heißt, die Künstler sind auch wirklich auf das Ganze angewiesen. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte dann in der Pressemeldung: die von den Bundesländern betriebene Abschaffung der Künstlersozialversicherung sei an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Er bezieht sich jetzt nochmal auf die Reform von vor einem Jahr. Weil da endlich alle schon seit 20 Jahren abgabepflichtigen Unternehmen und auch öffentliche Körperschaften zur Zahlung herangezogen werden, werde von einem zu großen bürokratischen Aufwand gesprochen. In Wirklichkeit ginge es den 7 Bundesländern, also die das gefordert haben, Bremen, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, denen gehe es dann nur darum, die abgabepflichtigen Unternehmen und die öffentlichen Körperschaften auf Kosten der Künstler von ihren Sozialversicherungspflichten zu befreien. Künstler sollten sich das nicht gefallen lassen. Das kann man sich jetzt noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Im Literaturübersetzer-Blog findet man da einiges mehr zu literaturübersetzer.de. Ohne www davor, einfach nur http://literaturübersetzer.de und natürlich dann das, was man als Katalogisierer sowieso tun würde, nämlich man löst die Umlaute auf, also Literaturübersetzer dann mit UE. Dann kommen Sie nochmal dahin. Oder Sie können auch natürlich in die Themenübersicht des Podcasts gucken und dann ein bisschen scrollen. Und dann finden Sie auch den Link zu den ganzen Quellen, die da angegeben sind. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für die Twitter-Meldung an Markus Trapp. Das ist der Blogger, der das Text- und Blog betreibt. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Und der das Ganze eben halt heute relativ aktuell in seinen Twitter-Account eingestellt hat. Sie sehen also, Twitter ist gar nicht mal so unnütz, wenn es um aktuelle Themen geht. Ich wollte es ja auch zu Anfang nicht unbedingt glauben, aber mittlerweile ist es wirklich ein sehr, sehr nützlicher Dienst. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder ganz einfach nochmal gucken möchten, was hatten wir denn jetzt für Themen in diesen Minuten des vergangenen Podcasters, kann ich nur Sie dazu auffordern, einfach mal log.netbib.de in die Zeile Ihres Browsers einzugeben, ob es nun Firefox ist, der Internet Explorer in der Version 8 oder Google Chrome, ist ganz egal. Sie kommen auf jeden Fall mit log.netbib.de ins NetBib-Blog. Da gibt es dann eine wunderbare Themenübersicht. Und darunter können Sie dann ganz einfach und spontan kommentieren. Wir haben zwar noch keinen Twitter-Account, aber Sie können uns per Kommentar und per E-Mail auf alle Fälle erreichen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Lassen Sie es sich gut gehen. Das Wetter ist ja momentan ein wenig seltsam. Also mal ist es wunderschön. Wir haben heutigen Dienstag. Für morgen gibt es dann wieder Regen. Am Donnerstag soll es wieder toll werden. Und so weiter und so fort. Ist halt September, ne? Ist zwar kein goldener September momentan, aber ich wünsche Ihnen dann noch viel Spaß nach dem Feierabend oder im Feierabend. Oder wenn Sie das jetzt auf der Arbeit hören, dann noch viel Spaß mit weiteren Werken. In der nächsten Woche hören wir uns dann wieder.